Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian und hallo an alle Zuhörer. Heute eine spannende Update-Folge mit spannenden Themen, die uns bald erwarten. Und wir haben auch äußerst interessante Hörerfragen mitgebracht, die es ganz am Ende gibt, auf die wir antworten wollen. Das lohnt sich, glaube ich, dran zu bleiben.
Sehr gut. Ja? Christian, hast du schon ein neues E-Auto gekauft?
War da nicht was mit Einkommensgrenzen?
Ja, stimmt. Mit zwei Kindern immerhin ein Haushaltsjahreseinkommen von 90.000 Euro. Ohne Kinder von maximal 80.000 Euro. Also auf was wir anspielen, ist die neue E-Auto-Prämie, die man jetzt seit dem 19. Mai beantragen kann über das BAFA-Förderportal unter förderzentrale.gov.de. Ja, und da sind reine E-Autos förderfähig, aber auch Plug-in-Hybride, die seit dem 1. Januar 2026 in Deutschland erstmals zugelassen worden sind. Und die Prämie liegt zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Und so die Basisförderung liegt bei 3.000 Euro pro Fahrzeug. Einkommensgrenze haben wir schon genannt. Jetzt machen wir mal.
Sag nochmal 80.000 pro Haushalt.
Pro Haushalt zu versteuerndes Einkommen. Mhm. Praktisch, wenn man jetzt beispielsweise mit seiner Ehefrau gemeinsam die Einkommensteuererklärung abgibt und dann vielleicht noch zwei Kinder hat. Ja, also ohne Kinder 80.000 Euro Haushaltsjahreseinkommen, also zu versteuerndes Einkommen. Und bis zu zwei Kinder, dann steigt die Grenze jeweils um je 5.000 Euro auf bis zu 90.000 Euro. Dann, was natürlich schon so ist, ich meine, diese maximale Förderung für reine E-Autos, diese angesprochenen 6.000 Euro, da brauche ich dann als Familie mit zwei Kindern ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von maximal 45.000 Euro. Das ist dann für vier Personen dann auch nicht mehr so viel. Und da ist ja die Frage, das geht ja nur für neue E-Autos, ob sich eine Familie mit so einem, kann man schon sagen, niedrigen Haushaltseinkommen dann ein neues E-Auto kaufen sollte, da ist vielleicht die Förderung so ein bisschen, ja, was heißt falsch, aber weiß nicht, ob man jetzt die motivieren sollte, sich ein neues E-Auto zu kaufen, ne?
Und muss es denn ein europäisches Fahrzeug sein oder kann das auch so ein subventioniertes chinesisches Modell sein, was frisch importiert wurde?
Kann es auch sein, es muss bloß darf nicht nach dem 1. Januar 2026, vor dem 1. Januar, 2026 zugelassen sein. Und was auch wichtig ist, Neufahrzeug. Also gilt nicht für gebrauchte Fahrzeuge.
Was hältst du von dem Gestaltungsmodell? Also ich muss jetzt gestehen, ich habe mich noch nicht intensiv mit diesen Förderkriterien befasst, aber wir kommen ja am Ende da auch nochmal auf eine Frage einer Hörerin. Wir hatten ja auch schon über das Modell gesprochen, Auto privat kaufen und dann an die Firma vermieten, weil es geht ja nur für Privatfahrzeuge, aber ich vermute mal, die dürfen dann nicht vermietet sein, oder? Also das dürfte ausgeschlossen sein, aber hast wahrscheinlich auch nicht so tief reingeschaut.
Das ist eine gute Frage, weiß gar nicht, ob das in den FAQs überhaupt drinsteht, ob da schon jemand im Bundesfinanzministerium auf die Idee gekommen ist, da ja auch einige im Bundesfinanzministerium hier mithören. Könnte sein, dass man das jetzt in den FAQs so ergänzt oder von der Bundesregierung. Ja, die Frage ist natürlich auch, die das Modell fahren, haben die dann, sind die noch in den Einkommensgrenzen?
Ja. Du, Unternehmer können auch richtig schlecht verdienen, wenn es mal nicht gut läuft.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja nicht nur, weil man Unternehmer ist, heißt es ja nicht, dass man super wohlhabend ist. Ja, da gibt es ja auch Phasen.
Ja, das ist richtig. Aber du musst praktisch von den letzten zwei Jahren den Durchschnitt bilden von den Einkommensteuerbescheiden. Und je nachdem, wann du das, wenn du das sofort beantragst, ist vielleicht erstmal nur 24 und 23 da. Und dann wird es auf Basis dessen, also selbst wenn es 25 jetzt schlecht gelaufen ist, hast du keinen Einkommensteuerbescheid, dann musst du es praktisch mit den beiden Jahren machen und dann können es natürlich schon wieder knapp werden. Ich finde, das ist eigentlich eine die Frage ist natürlich immer so bei so Förderungen, also auch die FAQs und diese ganzen Formulare und so, wenn man sich mal diese Webseite anschaut, also ja, das ist natürlich schon für so ein, ich weiß gar nicht, ob uns überhaupt so richtige Normalos zuhören. Aber das ist ja für so einen Durchschnittsbürger und selbst wenn du dich da mit dem Thema ein bisschen beschäftigst, gar nicht so easy, da alles zu beachten, die Anträge richtig zu stellen, alles zu verstehen und so weiter. Also von dem her, das ist das eine neue Thema.
Ja, vielleicht da noch was anderes, was ich letztens gelesen habe in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob das kommen wird oder ob das wirklich passieren wird. Aber ich habe gelesen, auf der EU gibt es wohl Diskussionen, dass den Mitgliedstaaten verboten werden soll, Firmenwagen zu fördern, die nicht aus der EU kommen. So irgendwie. Da war dann die Schlussfolgerung, naja, das könnte ja wieder ein willkommener Anlass sein für alle die, die immer die 1%-Methode abschaffen wollen. Ja, das ist ja auch immer wieder die Diskussionsgrundlage. Ich glaube, momentan wird da wahrscheinlich auch drüber diskutiert, könnte ich mir vorstellen, zwischen CDU und SPD, dass man diesen, in Anführungsstrichen, Vorteil oder die Subvention abschafft. Ich hoffe, es kommt nicht so, weil es ja eigentlich nur eine Vereinfachung ist. Aber das fand ich auch interessant zu lesen, dass man da vielleicht auch über diesen Weg versuchen will, die Autos aus der EU hier stärker zu fördern. Mal schauen, ob da noch was passiert.
Das könnte durchaus sein, ja. Ja, es gibt ja noch ein paar weitere Punkte. Ich weiß auch, als wir uns zum letzten Mal in Persona gesehen haben, da war in Hamburg bei der UMR und dann bin ich dann zurückgeflogen von Hamburg und habe noch eine Presseanfrage bekommen, als ich am Flughafen in Hamburg eingetroffen bin. Schnell, schnell, wir brauchen ein Statement. Und zwar ging es darum, dass Accountable, das Startup, von der Berliner Steuerberaterkammer verklagt wurde, weil sie den Begriff KI-Steuerberater in einer ihrer Softwarelösungen genutzt haben. Ja, und da hat die Berliner Steuerberaterkammer da ein Problem gesehen. Und da ist der Business Insider auf mich zugekommen und hat da praktisch meine Meinung abgefragt und das habe ich dann witzigerweise in der Warteschlange am Hamburger Flughafen mitgeteilt und ist auch zumindest in der Fachpresse, also ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwie die Mehrheit der Deutschen erreicht, aber zumindest in der steuerlichen Fachpresse, Haufe hat es aufgegriffen und natürlich auch den Fall geschildert.
Und du hast hoffentlich danach erstmal keine Stimme gehabt, weil du dich so sehr echauffiert hast.
Ja, also ich finde, also um was geht's eigentlich? Also die Berliner Steuerberaterkammer hat gegen Accountable geklagt, weil die eben ein KI-Tool genutzt haben zum Fragen beantworten und dieses KI-Tool wahrscheinlich dann strategisch auch blöd genannt haben und nicht irgendwie, keine Ahnung, Accountable Steuerfragen oder was weiß ich, Haufe nennt's Co-Pilot und ja, gibt es ja verschiedenste KI-Tools im Bereich der Steuern, auch von Otto Schmidt und von anderen Verlagen etc. Und das Problem ist so ein bisschen, worüber sich die Steuerberaterkammer aufgeregt hat, zumindest in Berlin, dass man eben das KI-Steuerberater nimmt und das so ein bisschen impliziert, dass es eben, ja, ein Steuerberater ist, der ja eigentlich ja irgendwie, keine Ahnung, für was Konkreteres steht, also neben fachlicher Qualität natürlich auch für persönliche Haftung, ja, und so weiter und so fort.
Zumindest ja, bei den meisten. Dass ich lachen muss. Ja, etwas ja, Konkreteres steht der Steuerberater, also so.
da haben sie sich insbesondere, glaube ich, nicht an dem Tool aufgeregt, weil ich meine, solche Tools gibt es ja wie Sand am Meer, ja, und hat dazu keiner ein Problem bekommen, weil er irgendwie einen Chatbot anbietet. Ja, ich glaube, es ist den meisten auch klar, dass sie vielleicht jetzt da nicht sich 100% auf ChatGPT, Claude oder so eine Wissensdatenbank mit angeschlossenem KI-Tool verlassen sollten. Aber die Bezeichnung
ja, aber KI-Steuerberater. Also, ich habe mir gerade mal die Seite aufgemacht, ja. Vom KI-Steuerberater bekommst du garantierte Antworten auf deine Steuerfragen. Ja, also
die gibt's die noch, habe jetzt gar nicht mehr reingeschaut
vom Podcast. So steht's auf der Website, ja. Auf die deutsche Steuergesetzgebung spezialisierte künstliche Intelligenz, die ständig von Steuerberatern weiterentwickelt wird, okay. Dann gibt's aber noch eine Steuergarantie, ja, die gilt für alle Steuererklärungen, also auch interessant, ja. Und es gibt sofortige Antworten auf die Steuerfragen und zwar rund um die Uhr, zusätzlich unterstützt durch unsere Steuercoaches. Und wenn du mich fragst, also das ist natürlich schon relativ klar verstoßend gegen das, was die aktuellen Gesetze hergeben. Also ich meine, Da kommen wir gleich noch zu. Gibt es ja auch gerade ein spannendes Gesetz, was das alles ein bisschen lockern soll. Gibt es vielleicht auch gute Gründe für. Aber momentan ist es ja so, dass Steuerberatung halt nur Steuerberater machen dürfen. Bald dann auch noch ein paar mehr Leute, kommen wir gleich zu. Aber irgendwelche Steuercoaches, weiß nicht. Also was ist das dann? Ist das dann irgendwie so jemand, der da die KI-Hardware wartet und parallel noch ein paar Supportanfragen beantwortet? Oder sind das irgendwelche Leute, die Prüfung nicht geschafft haben und deswegen jetzt diese Coachings machen?
Ich habe da auch geschrieben, die Bezeichnung KI-Steuerberater halte ich für klar problematisch. Ja, ich habe jetzt gerade mal die Webseite auch mal angeschaut. Die haben sie jetzt nicht geändert, so wie ich sehe. Ja, ich meine, man soll da jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie den Steuerberater ersetzt. Es gibt natürlich auch andere Tools, die natürlich auch klar dann Disclaimer haben und sagen, hey, prüf die Antworten nochmal hier, und wenn halt wirklich dann einen konkreten Einzelfall hast, lass dich vom Steuerberater, Steuerberaterin beraten. Ja, also immerhin schreiben sie hier, also ohne für Accountable Werbung zu machen, im Gegenteil, ich mache noch für einen anderen Anbieter Werbung, aber hier zumindest haben sie jetzt auf der Seite auch, ist der KI-Steuerberater ein Steuerberater? Nein, es handelt sich um eine künstliche Intelligenz.
Ich glaube, das Problematischste ist das mit den Steuercoaches, weil da wird ja dann offensichtlich, wenn die KI-Antwort nicht ganz schlüssig ist oder man Rückfragen hat, wird halt irgendein Typ dann diese Frage endgültig beantworten. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Würde ich jetzt mal so denken, dass das relativ klar problematisch ist. Aber vielleicht geht's ja bald, ja. Gibt es ja gerade so ein Gesetz, was das Ganze ein bisschen auflockern soll. Das ist ja das 9. Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes. Und jetzt bitte nicht abschalten, das wird nicht langweilig, keine Sorge. Denn da war ja auch diese 1.000 Euro Krisenprämie drin. Also dieses Gesetz hatte es in sich, ja, im Bundesrat. Und wie wir alle wissen, wurde das ja jetzt nicht durchgewunken und damit auch das gesamte Gesetz nicht. Aber wir können noch mal schauen, was da drin ist, weil es wird jetzt wahrscheinlich noch mal neu zur Abstimmung gestellt. Und eigentlich gehen alle davon aus, dass es dann jetzt durchgeht. Aber umso spannender noch mal zu schauen, worum es da jetzt eigentlich geht und wie wir Steuerberater bald ersetzt werden. Mal gucken.
Naja, vielleicht noch ein Hinweis aus der Praxis oder ein Tipp. Ich fand es ganz witzig, weil ich kenne Unternehmer. Also da sieht man mal wieder, erst wenn es wirklich durch den Bundesrat ist und das Gesetz verkündet ist, dann kann man es auch nutzen. Weil jetzt hat ein Unternehmer hier aus Freiburg, hat seinen ganzen Angestellten gesagt, sie bekommen diese 1.000 steuerfreien Euros ausgezahlt. Und dann wussten sie ja, sie kriegen 1.000 Euro netto mehr für den Monat, wo es dann gilt, Juli oder was auch immer. Und jetzt kommt das Gesetz nicht. Und jetzt ist er natürlich in der Situation, dass die Angestellten sagen, ja, macht ja nichts, kannst uns ja einfach so was anderes für 1.000 Euro netto auszahlen. Wir sind da flexibel. So. Das heißt, man muss auf jeden Fall immer neben den Gesetzesentwürfen auch die Zustimmung von Bundestag und wo es jetzt hier gehakt hat, Bundesrat abwartet und dann die Verkündung des Gesetzes. Treue Steuerfabi-Follower wurden darauf hingewiesen. Ja, lustigerweise habe ich noch irgendwie gesagt, obwohl es, also ich dachte, muss ich fairerweise sagen, es geht durch, ja, durch den Bundesrat. Und dann habe ich aber witzigerweise 3 Tage vor diesem Bundesratbeschluss dann gesagt, hey, aber hör zu, das ist noch nicht durch den Bundesrat durch. Ja, und erst dann, und dann, wenn es verkündet ist, das nutzen und jetzt nicht anfangen, irgendwie den Leuten das versprechen oder irgendwie so sogar auszuzahlen. Also da sieht man mal wieder, man sollte wirklich warten, vor allem in den heutigen Zeiten, wo die Haushaltskassen knapp sind, dass man wirklich die Sachen erst auszahlt, wenn es dann verkündet ist.
Naja, ich glaube, selbst die Bayern haben dagegen gestimmt, ja.
Da ging es um die Finanzierung.
Naja, lustiger Kommentar, den ich dazu gelesen habe, wie dann die Macht des Markus Söder bröckelt, weil nicht mal mehr seine die Bayern im Bundesrat zu seinen Ideen zustimmen. Oder er hat sie aus dem Bund her mit entwickelt auch, ja.
Ja, also ja, ganz, ganz spannend, was da abging. Und deswegen ist eben dieses Gesetz, Steuerberatungsgesetz auch gescheitert oder die Änderung, ja, weil es eben in einem Paket war, ja. Also und der Bundesrat hat dann eben gesagt, so, das ist hier alles nicht finanzierbar und dementsprechend ist auch dieses Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes gekippt. Aber lass uns da mal drauf eingehen. Insbesondere, was, glaube ich, die meisten Wellen geschlagen hat, ist dieses ganze Thema Private Equity, also privates Kapital von Nicht-Steuerberatern, Nicht-Steuerkanzleien in Steuerkanzleien, wenn man sich praktisch an Steuerberatungsgesellschaften beteiligen will. Ja, und ich glaube, das war so der größte Punkt, ja, der so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat in der Branche.
Ja, und da gab es ja auch immer wieder ein Hin und Her, ja, also da war es ja auch so, dass der Bundestag eigentlich gerne das zulassen wollte, dass das weiterhin möglich ist, und der Bundesrat hatte sich dafür eingesetzt, dass es nicht, dass diese Lücke geschlossen wird. Vielleicht müssen wir gleich nochmal erklären, wie diese Lücke genau entsteht. Und jetzt soll es so kommen, dass Private Equity Investoren es deutlich schwerer haben, sich an Steuerkanzleien zu beteiligen. Wie machen die das eigentlich aktuell? Also es gibt ein Gesetz, da steht drin, an einer Steuerkanzlei kann nur Gesellschafter sein, also der Besitzer einer Steuerkanzlei kann nur selbst ein Steuerberater sein oder aber auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und dann ist es natürlich so, dass wir sind ja in der EU, ne? Das heißt auch ausländische Gesellschafter sind zugelassen. Ne? Kann ja zum Beispiel jemand aus Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg sich an einer deutschen Gesellschaft beteiligen, wenn er selbst dort den Titel einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat. Und da haben sich dann natürlich die Leute mal so die Frage gestellt, ja Moment mal, wenn das deutsche Recht hier so streng ist, da gründen wir doch einfach im Ausland eine Gesellschaft, die dann da auch anerkannt wird. Aber im Ausland sind die Gesetze ja nicht so streng. Im Ausland dürfen sich dann eben auch Fremde an so einer Gesellschaft beteiligen. Genau dieses Modell haben dann, glaube ich, jetzt viele gewählt und haben eben gesagt, ja gut, dann sind wir hier Private Equity Investoren, beteiligt euch mal alle an unserer ausländischen Gesellschaft und mit dieser ausländischen Gesellschaft kaufen wir dann Steuerkanzleien in Deutschland. Und genau diese Lücke soll jetzt eben geschlossen werden. Ne? Jetzt wird klargestellt, wenn eine ausländische Gesellschaft sich an einer deutschen Kanzlei beteiligt, muss die auch dieselben Bedingungen erfüllen wie eine deutsche Kanzlei. Das heißt letztendlich, da dürfen keine fremden Investoren drin sein. Und wir müssen das natürlich gleich mal noch einordnen. Ich sag mal noch so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ich bin auch sehr gespannt, was du dazu sagst, Fabian. Jetzt gibt es eine kleine Anfrage der Linken. Ja, die Linken sind hier also pro Steuerberater offensichtlich. Also das vermute ich zumindest mal so. Die haben eben den Bundestag gefragt, wie viele Private Equity Investoren gibt es eigentlich schon an Steuerkanzleien, und die Antwort war 57. Ja, also an 57 Kanzleien in Deutschland gab es jetzt schon diese Deals, bei denen am Ende jetzt irgendwelche ausländischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die teilweise auch Private Equity Firmen gehören, beteiligt sind. Und da ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, wenn diese Gesetzesänderung jetzt kommt, was heißt das für die? Wie sieht das dann langfristig aus? Ne? Können die ihr Investment irgendwann mal wieder verkaufen? Also viele Fragezeichen, die sich da stellen. Ja, Fabian, ich bin, glaube ich, ein bisschen befangen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Grundsätzlich bin ich für einen freien Markt, ja, wie auch viele, ja, Steuerberater und Steuerberaterinnen, sofern sie keine KI-Tools oder Private-Equity-Investoren fürchten müssen. Gut, das ist ja die Frage. Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die sich ja stellt, verschlechtert es am Ende dann die Steuerberatung für die Kunden? Ja, so.
Ja, und vielleicht auch für das Finanzamt. Also ist es nicht auch so, dass die Steuerberater so als Organ der Rechtspflege geschaffen wurden, um ein sinnvolles Bindeglied zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltung zu schaffen, die, ich meine, guck mal, so ein Unternehmen hat ja so viele Pflichten und Lasten auferlegt bekommen, ne, und muss ja für den Staat die Gelder einziehen, die Lohnsteuer einziehen, die Umsatzsteuer einziehen, ne, das ist ja gar nicht mal, die meisten Steuern, die gezahlt werden, sind ja gar nicht auf den Gewinn, den man macht, sondern das ist ja einfach nur, man ist ja als Unternehmen eigentlich nur Zahlstelle für den Staat, mehr oder weniger, ne, oder Zahlungseinzugsstelle. Und sind ja Konflikte vorprogrammiert, weil es um viel Geld geht und vielleicht auch um darum, Dinge irgendwie unterschiedlich auszulegen. Und ich glaube, für den Staat als auch für den Steuerpflichtigen macht es halt schon Sinn, dass es so ein unabhängiges Organ der Rechtspflege gibt. Ne? Also ich meine, manchmal liest man ja auf Social Media, die Steuerberater arbeiten nur fürs Finanzamt. Also ich kann sagen, dass das bei mir und jedem Steuerberater, den ich kenne, nicht zutrifft. Ganz im Gegenteil. Und gleichzeitig willst du ja aber nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute haben, die jetzt irgendwie der Meinung sind, ja, wir machen jetzt auch mal Steuerberatung und ziehen da vielleicht wilde Strukturen durch oder vertreten dann vielleicht auch Unternehmen gegenüber dem Finanzamt, obwohl man gar nicht die Rahmenbedingungen kennt und damit die ganze Steuerverwaltung stark erschwert, ja, weil da plötzlich ganz wilde Dinge passieren. Jetzt will ich nicht sagen, dass sowas mit Private Equity dann sofort passiert. Aber es ist natürlich schon so ein gewisser Interessensgrundsatz, wenn man seine Kanzlei an so ein Unternehmen verkauft und dann ist es ja schon so, dass es im Private Equity oft so läuft, dass du so irgendwie so eine große Summe genannt kriegst, so und so viele Millionen kriegst du mal, aber du kriegst jetzt ausgezahlt, kriegst du erstmal nur, keine Ahnung, die Hälfte, ne? Und den anderen Teil musst du dir dann erstmal noch verdienen und das alles erfüllen und so weiter, ne? Und gleichzeitig verlierst du natürlich auch stark den Einfluss dann auf deine Kanzlei und da ist natürlich so da kann schon so ein Interessensgrundsatz auch, Interessensgegensatz, glaube ich, entstehen, ne? Und insofern bin ich so ein bisschen skeptisch, also weil viele sagen ja auch, also warum wird das jetzt gemacht, ne? Das ist ja viel von vielen das Argument, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel auch die Wirtschaftsprüfungskammer ist ja stark dafür. Die sagen halt, ja, wir bräuchten als Steuerberater so Investoren, die eben in KI oder irgendwelche Tools investieren, ne? Und aber das habe ich jetzt noch nie gesehen. Also ich habe nicht eine Kanzlei gesehen, die jetzt Geld eingesammelt hat, um dann irgendwelche KI oder irgendwelche Software zu bauen, die dann irgendwie ein großer Vorteil ist, sondern eigentlich wurde das Geld nur genommen, um andere Kanzleien zu kaufen und dann ist man natürlich größer und kann sich auch spezialisieren und so, okay. Kann diese Netzwerkeffekte nutzen, aber so dieses Ding, wir brauchen das, weil sonst geht der Berufsstand zugrunde oder wir kommen dann können nicht Schritt halten mit der neuen Entwicklung, das sehe ich irgendwie nicht.
Ja, ich verstehe die Punkte, sind auch berechtigt. Sehe den letzten Punkt so ein bisschen anders, weil am Ende die ganzen Private Equity Investoren, die bringen aus meiner Sicht schon Skaleneffekte und Prozessoptimierung mit sich. Sicherlich wird vielleicht jetzt nicht sofort alles irgendwie besser gemacht, aber ich glaube schon, dass langfristig so ein bisschen Standardisierung, Know-how, Automatisierung einhergeht, um einfach, die schauen natürlich auf die Kosten, um da irgendwie kosteneffizientere Abläufe zu haben. Und dann kann es natürlich wieder interessant werden. Ich meine, klar, Organ der Rechtspflege, verstehe ich alles, ist auch richtig. Aber klar, wenn natürlich dann der Steuerberater irgendwie sagt, ja gut, ich kann aus deinem Software-Tool das nicht einlesen. Und der Mandant sagt, guck mal, wir haben hier einen DATEV-Export, geht es nicht irgendwie? Und der Steuerberater sagt, ich glaube nicht. Ja, so, das musst du dann direkt über DATEV machen oder wie anders. Dann ist ja die Frage, ist es da noch dann für einen Mandanten oder bringen dann halt Kapitalgeber dann mehr Digitalisierung, mehr Prozessstandardisierung, Automatisierung rein, weil sie es auch kosteneffizient gestalten möchten und nutzt es dann am Ende vielleicht nicht sogar dem Mandanten, wenn es auch vielleicht ein professionelleres Management gibt, ja.
Also das heißt ja mit anderen Worten, du erhöhst den Druck auf den Berufsträger, sich zu verändern, weil sonst nimmst du ihm Geld weg. Und vorher trifft er bewusst, ist ja nicht so, dass er irgendwie sagt, ich kann die Digitalisierung nicht. Da könnte man sich ja auch jetzt einen Berater kaufen, der das für einen in der Kanzlei etabliert. Und er will ja irgendwie nicht, ne? Und offensichtlich wäre dann das Ergebnis, okay, er muss die Kanzlei verkaufen, damit es dann irgendein anderer macht und nicht der Berufsträger selbst. Also kann ja das Ergebnis sein, ne? Aber
Ich glaube, dass 90% unserer Hörer gegen Private Equity Investoren sind.
Glaubst du?
Aber 90? Ja, oder 80 vielleicht, je nachdem. Ich glaube, dass viele schon Angst haben, wenn da irgendwie externes Kapital reinkommt. Und aus den von dir genannten Gründen ist es sicherlich auch berechtigt. Andererseits, ja, glaube ich auch schon, dass so ein professionelleres Management auch Vorteile haben kann, auch für die Mandanten am Ende, wenn eben der Kanzleibetrieb irgendwie professionalisiert wird. Ja, was vielleicht viele Einzelkanzleien, die nicht so riesig sind wie steuerberaten.de, vielleicht aus eigener Kraft gar nicht realisieren können. Also manche sind dann Einzelkämpfer, wenn dann irgendwie auf einmal der Mandant dann Online-Shop macht und gab es doch keinen, der das davor gemacht hat und dann kommt man eben zum Berater und sagt, hey, hier, wie sieht's denn aus, One-Stop-Shop, ich habe hier noch einen Shopify-Store, mach das mal schnell, ich bräuchte es bis zum 10. Dann ist ja die Frage, ja, oder wenn ich Nachfolgeprobleme habe, macht es dann nicht irgendwie Sinn, ja, für inhabergeführte Kanzleien, dann vielleicht auch ohne Nachfolger, so einen externen Investor reinzuführen und nicht dann irgendwie auf dem Dorf oder wo auch immer dann mühsam zu suchen, ja, und sich vielleicht auch größeren, ich meine, das ist ja irgendwie auch euer Modell, Christian, dass man sich eben zusammenschließt und dann eben größere Plattformen hat, jemand, der sich auch für die IT kümmert, also wird jetzt keiner, der irgendwie ein, zwei Leute in der Steuerkanzlei hat, dann Head of IT haben und ein Ticketsystem für die IT-Fragen, ja, manchmal ist es natürlich schon besser, man hat eben eine größere Geschichte gibt es natürlich, bevor der Werbeblock für Steuerberaten.de war. aber ich will nur sagen, dass es eben sowohl aus Steuerkanzlei-Perspektive, Stichwort Nachfolge, als auch für Mitarbeiter, Stichwort Prozesse, als auch für Mandanten, ja, Stichwort Digitalisierung, da nicht nur Nachteile gibt, sondern auch Vorteile geben kann.
Ich meine, diese Kanzleizusammenschlüsse sieht man ja ganz stark, ne? Kriege ich einmal die Woche bei LinkedIn eine Anfrage, wir wollen einen Kanzleibund gründen, will man da nicht mitmachen oder so, ne? Oder auch jetzt bei diesem Private Equity Hype, bevor das mit dem Gesetz jetzt hier irgendwie klar war, kam da schon immer mal eine E-Mail so irgendwie, hier, wir wollen sowas uns auch mal angucken, hier Private Equity, bla bla bla. Also das ist irgendwie ein Riesenthema, habe ich so das Gefühl. Aber ich frage mich halt auch, also muss das dann, also man kann ja sowas auch schaffen, ohne die Eigentumsrechte abzugeben, ne? Und es ist halt, glaube ich, für kleinere Kanzleien, die jetzt eben nicht so digital sind, halt auch sehr, sehr schwierig, überhaupt verkauft zu werden. Das ist natürlich für die älteren Steuerberater dann eine willkommene Möglichkeit, vielleicht auch nochmal jetzt einen Exit zu machen, den man sonst nicht machen könnte, weil sonst keiner diesen Preis bezahlt hätte, wobei ich, also wenn man so diese klassischen Private Equity Deals kennt, das ist ja jetzt nicht, dass da OpenAI gekauft wird, ne, und dann so das Zehnfache vom Umsatz gezahlt wird oder so. Das sind ja schon irgendwie andere Tickets. Ja, und was vielleicht auch noch ein Argument ist, das eigentlich dafür spricht, ist, dass es ja ansonsten auch viel umgangen wird, ne? Also dass man zum Beispiel sagt, ja gut, wenn die Leute, die hier mitwirken sollen, das kann ja wirklich sehr sinnvoll sein, dass man ITler am Unternehmen beteiligt zum Beispiel, wenn die nicht direkt Gesellschafter werden dürfen, dann machen wir es halt über einen Umweg, ne? Dass man Marken und Rechte auslagert und die dann irgendwie ergebnisabhängig vergütet, die Lizenzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine mal gelesen zu haben, dass das bei ETL wo so in die Richtung geht, aber keine Ahnung, ne? Und also das ist ja dann auch nichts, auch keinem geholfen, wenn es dann so ein bisschen versteckt ist und hintenrum gemacht wird. Also, aber so wie es aussieht, wird das Gesetz ja jetzt kommen. Also, dass diese Verschärfung ist und dann, ja, mal schauen, was sich die Private Equity Investoren für neue Modelle einfallen lassen. Musste so ein bisschen auch an Fußball denken, Fabian. Das ist ja auch, da habe ich heute so einen Artikel gelesen, ich glaube, in der Welt am Sonntag war das, da hieß es, der deutsche Fußball wird abgehängt wegen der 50+1 Regel. Ich weiß, dass du gerade aus der Türkei-Niederlage vom SC Freiburg kommst. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Würde der deutsche Fußball besser dastehen, wenn man hier auch die Investoren erlauben würde? Ist ja vielleicht irgendwie eine gewisse Parallele, kann man da ja vielleicht auch ziehen, oder?
Ja, vielleicht für die, die nicht so tief im Fußball drin sind. Die 50+1-Regelung besagt zumindest mal vereinfacht, dass die Mehrheit der Stimmrechte, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, also zumindest 50% plus eine Stimme beim Mutterverein liegen muss. Also, dass da immer noch der Verein, ja, praktisch die Macht hat der Entscheidung, ja, um dennoch eben die Kontrolle der Mitglieder zu sichern und eben die Chancengleichheit in der Liga zu wahren, hat der DFB gleichzeitig die 50+1-Regelung eingeführt. Ja, also klar, Türkei-Niederlage, SC Freiburg, das ist natürlich, will ich einfach übergehen, wobei es trotzdem ein schönes Spiel war. Ich war da in Istanbul beim Europa-League-Finale, dass der SC Freiburg da mit dem wirklich begrenzten Budget, was ja auch haben, dann gegen Aston Villa spielen können, ist wirklich, war wirklich ein Highlight. Und hinter mir saß Prince William, ja, der Hardcore Aston Villa-Fan ist und mit einigen Bodyguards. Also der ist wirklich Fußball begeistert.
Ist das der in Verruf geraten ist, oder ist das, welcher ist das?
Nee, das ist Prinz Harry. Also, Prinz William hat sich, glaube ich, noch nichts zu Schulden kommen lassen. Was dann ein bisschen natürlich blöd war, dass natürlich bei allen, die irgendwie eigentlich Fußball schauen wollten, dann die Handys gerichtet waren auf Prinz William und nicht mehr so der Fokus auf den Fußball war auf der Tribüne. Aber naja, so ist es manchmal. Und diese 50+1-Regel, die es im Fußball gibt, die wäre natürlich auch denkbar für Steuerkanzleien, ja, bei den Private Equity Investoren, dass die Macht immer noch bei dem Steuerberaterin der Steuer dem Steuerberater der Steuerberaterin liegt. Ja, genau.
Wir sind dann die wild gewordenen Fußballfans, die immer noch für Anstand und Umsicht mit den Fans im Verein sorgen, genau. Ja, um mal das Bild so auf uns
keine
zu übertragen.
Kein Prozess, der optimiert wird und auch keine Veränderungsbereitschaft gegenüber KI. Aber lass uns vielleicht mal zur Neuregelung der Befugnis zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen gehen. Wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Hausverwaltung irgendwie einen steuerlichen Aspekt der Nebenkostenabrechnung hat, dann, oder der Grundsteuer oder was auch immer, oder andere Branchen, dann dürfen die ja nicht das erläutern, erklären, beziehungsweise da beratend tätig sein, ja, weil eben das nur ein Steuerberater, eine Steuerberaterin und Steuerhilfeverein und natürlich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer etc. dürfen. Das ist bisher verboten. Da soll es eine neue Regelung geben, Paragraph 4e des Steuerberatungsgesetzes, dass eben in Zusammenhang mit einer Tätigkeit, ich habe jetzt das Hausverwaltungsbeispiel gebracht, könnte natürlich auch ein Versicherungsvertreter sein, der irgendwie zum neuen Altersvorsorgedepot 2027 was Steuerliches sagt oder auch Banken, wenn es jetzt um irgendwie die Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer, irgendwas geht oder auch Autohaus zum Firmenwagen, dass da irgendwie über 6 Jahre abgeschrieben werden kann, ja, im Regelfall da was sagen dürfen oder auch zur Sonderabschreibung. Das soll künftig möglich sein über diese Neuregelung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie ins Autohaus geht beispielsweise und sich für ein neues E-Auto interessiert als Firmenwagen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch jetzt der Verkäufer im Autohaus sagt, wenn Sie sich dieses Jahr noch ein neues E-Auto anschaffen, können Sie den als Firmenwagen im Betriebsvermögen zu 75% im Anschaffungsjahr bereits abschreiben. Ja, ich glaube, wenn man realistisch ist, wird er nicht sagen, hier, das müssen Sie mal googeln oder fragen Sie das Ihren Steuerberater.
Ja, das geht so weit. Ich wollte mir mal eine Tasche kaufen, eine Aktentasche, ja. Das war es schon ein paar Jahre her. Und die Verkäuferin fragte dann, wofür ich die brauche und so. Da war ich noch nicht Steuerberater, war ich halt angestellt. Meinte sie, ja, na, das können Sie ja dann von der Steuer absetzen. Kaufen Sie die Tasche, ich mache Ihnen dann ein Bild, dann machen Sie es steuerlich absetzbar. Naja, ja, also das nimmt dann natürlich auch wilde Züge an, aber ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man hier den Leuten nicht den Mund verbietet und da auch gerne den jeweiligen Experten in ihrem Gebiet, gerade im Bereich Versicherungen, das ist ja teilweise auch recht komplex, die steuerlichen Themen in diesem Zusammenhang. Das ist schon irgendwie eine komische Vorstellung, dass man dann da plötzlich sagen muss, aber dazu darf ich Ihnen jetzt nichts sagen, weil sonst mache ich mich irgendwie, das wäre dann nicht gut, ne? Und das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Vorschrift.
Absolut. Und es gab noch eine Änderung. Ich meine, der Herr Professor Dr. Thomas Kess war ja bei uns im Podcast, der Richter am Niedersächsischen Finanzgericht, ich glaube nur Doktor, Professor ist er, glaube nicht, ich glaube Lehrbeauftragter ist er in Hannover an der Leibniz-Universität und der hat sich ja auch stark für diese Tax-Law-Clinics stark gemacht, also gerne die Folge nochmal nach hören, ganz spannend, um was geht's, mal schnell gesagt, ja, dass man praktisch unter Anleitung von einem Berufsträger, beispielsweise einem Steuerberater, dann als Studierender auch unentgeltlich Hilfeleistungen, Steuersachen machen darf. Also wir beobachten dann beispielsweise den Rechtsanwalt oder zum Steuerberater dann die Sachen und dann können auch beispielsweise Studierende, die gerade Steuerrecht studieren, dann unentgeltlich Hilfeleistungen, Steuersachen gegenüber Leuten ja, anbieten. Da hat sich der Dr. Thomas Kess stark dafür eingesetzt. Pro und Contra könnt ihr euch alles nochmal nachhören, aber das soll nun auch möglich werden.
Genau, noch eine weitere Vereinfachung, Fabian, die könnte uns beide auch betreffen, denn obwohl ich relativ viele hunderte Kilometer von dir weg wohne, könnte ich jetzt in oder bald in Freiburg eine Kanzlei eröffnen. Das würde ich ja einfach dir zuliebe schon machen, ne?
Freiburg ist natürlich auch viel, viel schöner als Halle an der Saale, so realistisch muss man sein.
Ja. Bisher ist man auf 50 Kilometer oder maximal eine Stunde weg verpflichtet, als Steuerberater sozusagen von seinem Kanzleisitz weg zu wohnen oder darf eben nur dort seine berufliche Niederlassung haben. Das heißt, ich dürfte jetzt gar nicht sagen, ich mache in Freiburg ein Büro auf, solange ich da nicht einen Steuerberater habe, der dort in der Nähe wohnt und das dann managt. Und das ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung ziemlich albern und wird deshalb abgeschafft, was ich natürlich äußerst gut finde. Wir hatten tatsächlich früher auch mal so einen Streit mit der Steuerberaterkammer deshalb, weil wir ja sind ja digitales Büro und so, ne? Und haben das auch damals nicht eingesehen und das ging sogar so weit, dass uns die Zulassung entzogen wurde. Und dann haben wir doch eingelenkt, weil wir jetzt nicht bis zum EuGH klagen wollten, um diese Vorschrift zu Fall zu bringen. Aber ich freue mich deshalb mit einer gewissen Genugtuung, dass jetzt endgültig dann auch der Gesetzgeber hier einlenkt und diese Vorschrift fallen lässt.
Ich glaube auch, wenn ich unsere Podcast-Aufzeichnung heute sehe, ist das Internet stabiler in Freiburg als in Halle. Aber
was? Bin ich schon wieder weg?
Nee. Aber da hast du fragen musst, ob du schon wieder weg bist. Das ist schon bezeichnend genug. Aber lass uns nochmal auf was anderes Regionales kommen, nämlich die Gewerbesteuer. Da sind die Hebesätze auch unterschiedlich. Wahrscheinlich ist da Halle, um auch mal was Positives über die Stadt zu sagen, vor Freiburg, gehe ich mal davon aus. Hier hat man einen Gewerbesteuerhebesatz von 430%. Ich weiß nicht, wie hoch ein Halle ist. Ich muss
450 zahlen.
Ja, aktuell ist es ja so, der Mindesthebesatz liegt bei 200%. Also wenn man die Messzahl von 3,5% nimmt und dann mal mindestens 7% Gewerbesteuer, die meisten Gemeinden liegen sowieso drüber, im Schnitt ist man bei 400%, also 14% Gewerbesteuer. Das soll nun geändert werden, ja, ab dem 01.01.2027 auf 280% hoch. Das dürfen dann 9,8% Gewerbesteuer sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ganz, ganz früher gab es mal Gemeinden mit 0% Gewerbesteuer. Das waren noch Zeiten, ja, aber die Zeiten sind vorbei. Bis 2003 war das legal. Ich glaube, Norderfriedrichskoog oder wie das hieß, so ein 50-Einwohner-Dorf hinterm Deich, ja, in Nordfriesland, war da so eine Steueroase bis 2003. Da hat man 2004 meines Wissens mit diesem Haushaltsbegleitungsgesetz dann diesen Mindesthebesatz von 200%, der bis heute gilt, eingeführt und der soll jetzt eben erhöht werden auf 280%. Da werden sich manche Gewerbesteueroasen, was weiß ich, Monheim oder auch Grünwald bei München dann anpassen müssen ab 2027 und dann nicht mehr so oasig sein.
Also ich haben wir ja schon mal in einer Folge auch zum Thema Monheim ausführlich drüber gesprochen, dass das, glaube ich, der Steuerwettbewerb, den finde ich schon gut und schade, dass man das jetzt weiter einschränkt. Was es, glaube ich, gab, war so eine Laissez-faire-Haltung, ne, dass, glaube ich, jeder Hinz und Kunst dachte, er kann einfach ein Büro in Monheim machen, obwohl er eigentlich den ganzen Tag in Köln sitzt. Und da sind die Behörden ja jetzt deutlich strenger hinterher. Also wenn du jetzt mal versuchst, du machst so einen Sitz in Monheim und versuchst, eine Steuernummer zu bekommen, das muss ja, also da muss man schon sehr viele Nachweise schicken, zumindest nach meiner Erfahrung, weil das schon von vornherein ausführlicher geprüft wird. Also dass man da jetzt so sicherlich gibt es da vielleicht immer noch den einen oder anderen, der das irgendwie ausnutzt, aber da ist man schon deutlich besser geworden. So mein Gefühl als Steuerberater, dass der Staat da mehr hinterher ist. Und dann hätte ich gesagt, lass die Spiele beginnen und gucken, welche Gemeinde am effizientesten haushalten kann. Aber gut, will man offensichtlich nicht. Und jetzt müssen die günstigen Gemeinden dann den Hebesatz erhöhen.
War das die einzige Steuerart, wo es nochmal Änderungen gab, oder gab es noch eine Steuerart, wo es Änderungen gibt?
Ja, ich glaube, bei der Grunderwerbsteuer, das ist ein relativ komplexes Thema. Wenn man jetzt ein Unternehmen kauft, bei dem in dem Unternehmen gibt es dann ein Grundstück und da gibt es ja immer so eine Signing- und Closing-Phase. Also irgendwann wird es unterschrieben, da müssen noch ein paar Anpassungen gemacht werden und dann wird der Deal geclosed, ja, und dann über die Bühne gebracht. Und wenn man ein Grundstück in diesem Unternehmen hat, war das immer, also es ist immer noch, glaube ich, wenn, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber wenn man da Experten dazu befragt, würden die wahrscheinlich sagen, dass es immer noch viel Verbesserungsbedarf, weil das natürlich fatal ist. Du kaufst ein Unternehmen und da sind Grundstücke drin und du sagst, okay, na gut, muss ich halt Grunderwerbsteuer zahlen, weil ich 100% kaufe, aber da musst du die vielleicht zweimal zahlen, weil irgendwelche Anträge zu spät gestellt wurden oder die Periode des Verhandelns und des Unterschreibens und bis man dann beim Notar war, zu lange ist, das ist schon irgendwie fatal und spricht so gegen unseren auf Rechtsstaatlichkeit und Vertrauen basierendem Rechtsstaat. Da kann man, glaube ich, auch noch die eine oder andere Änderung zusätzlich oder Vereinfachung zusätzlich machen. Ich glaube, das geht jetzt schon mal in die richtige Richtung, aber ich meine, da gibt es auch noch ein paar mehr Probleme. Herr Fabian, wollen wir noch mal eine höhere Frage? Oder eigentlich haben wir noch ein paar mehr spannende, aber mal sehen, ob wir eine schaffen. Ja, die passt vielleicht ganz gut zu den E-Autos, ne?
Lass uns die machen, ja, und dann haben wir ja noch weitere Folgen. Wichtig, Podcast abonnieren. Ich habe auch einen Podcast-Hörer tatsächlich im Stadion in Istanbul getroffen.
Im Prinz William, oder?
Ja, nee, leider nicht. Der versteht es, glaube ich, nicht, das Deutsch. Ja, wobei, wer weiß. Ja. Der hat beim Hinflug nach Istanbul, ja, Führungskraft in einer großen, weltweit tätigen Agentur, also wenn du das hörst, liebe Grüße, im Flugzeug nach Istanbul unseren Podcast gehört, während ich mir irgendwelche Deutschrap-Songs angehört habe. So sind die Leben unterschiedlich. Aber lass uns, um nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, dann nochmal zu der angesprochenen Hörerfrage kommen, Christian.
Ja, so bereitet sich Fabian immer auf die Podcast-Stimmung vor, indem er ein bisschen Haftbefehl hört wahrscheinlich.
Ja. Wenn es um Steuerhinterziehung geht, dann auf jeden Fall.
Ja, also wir haben einige sehr tolle Hörerfragen bekommen, die wollen wir auch nach und nach jetzt immer durchgehen am Ende des Podcasts. Eine passt heute besonders gut von Anna, die ist auch Steuerberaterin und hatte sich auch ein bisschen amüsiert über die testosterongetriebenen Mandanten mit ihren Firmenwagen. Da sind wir ja in der letzten Folge drauf eingegangen und wir haben ja dann dieses Modell vorgestellt, dass man eben sagt, okay, wenn man so ein teures Auto hat, dann kauft man das privat, ja, die E-Auto-Förderprämie bekommt man für so einen Luxus-PKW nicht. Aber macht trotzdem unter gewissen Umständen Sinn. Man hat das Auto privat, vermietet es dann an seine GmbH oder die Ehefrau oder der Ehemann kauft das Auto privat und vermietet es dann an das Einzelunternehmen. Das ist ja jetzt auch durch die Gerichte deutlich besser abgesichert. Und sie weist nochmal darauf hin, wie ist das eigentlich mit einer Betriebsaufspaltung? Das ist ja so eine große Gefahr im Steuerrecht, wenn man irgendwas Wichtiges aus seinem Privatvermögen an das Unternehmen überlässt. Und wenn das der Fall ist, es gehört einem dieser Gegenstand, der da überlassen wird und der ist besonders wichtig oder wesentlich, nennt man es im Steuerrecht, für das Unternehmen, dann tritt eben so eine Betriebsaufspaltung ein und dann würde der Vermögensgegenstand im Privaten und das Unternehmen in ein Unternehmen zusammengefasst werden. So kann man es vielleicht ganz einfach darstellen. Und das hat teilweise horrende steuerliche Folgen, also ganz, ganz gefährlich. Und sie sagt, naja, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so ein Luxusauto an seine GmbH vermietet? Entsteht da so eine Betriebsaufspaltung? Und ich finde die Frage äußerst berechtigt. Ne? Darüber muss man natürlich nachdenken. Aber ich würde sagen, also wenn das jetzt vielleicht ein Taxi ist, was für ein Taxiunternehmen vermietet wird, ne, dann ist das ja wirklich diese, ohne das Taxi kannst du das Unternehmen nicht betreiben. Ne? Und andererseits, sie hat ja nochmal angeführt, da gibt es so einen Steuerberater, der bewirbt immer, dass er seinen Aston Martin hier besonders steuergünstig vermietet. Ich weiß nicht, ob so ein Aston Martin für einen Steuerberater jetzt zum Beispiel so notwendig ist, ja, dass er ohne diesen Aston Martin das Geschäft nicht betreiben kann. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, dieses Risiko der Betriebsaufspaltung ist da, glaube ich, nicht ganz so groß. Andererseits widerspricht sich das natürlich, ne? Weil wenn man jetzt dem Finanzamt erklären will, warum man unbedingt diesen Aston Martin braucht, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, dann würde man da ja sowas sagen wie, na, das ist ganz wichtig für meine Kunden, dass die mich in diesem teuren Auto vorfahren sehen, damit ich eben hier besonders seriös wirke. Ja, das sind ja dann so die klassischen Argumente, die man anführt. Und dann könnte man natürlich als Finanzbeamter relativ einfach sagen, ach so, das Auto ist ganz wichtig für dich und deine Kunden. Na, wenn das so ist, dann haben wir doch eine Betriebsaufspaltung, weil das Auto ja offensichtlich ganz wesentlich ist für deine Geschäftstätigkeit. Also muss man natürlich mit seinen Argumenten dann auch sehr vorsichtig umgehen. Und insofern, das bleibt sicherlich eine streitanfällige Geschichte, auch diese Vermietung des Fahrzeugs aus dem Privatvermögen an die GmbH.
Vielleicht für Leute, die nicht so tief im Thema Betriebsaufspaltung drin sind, es gibt jetzt zwei Voraussetzungen. Einerseits eine personelle Verflechtung. Ja, das ist dann gegeben, wenn so ein beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer als Vermieter und gleichzeitig beherrschender Gesellschafter der GmbH auftritt. Und dann brauchst du eine sachliche Verflechtung. Und da die wesentliche Betriebsgrundlage ist dann Wirtschaftsgut, was für die beispielsweise GmbH funktional und wesentlich unverzichtbar oder zumindest besonders bedeutsam ist. Ich glaube, in diesem Autobeispiel, selbst wenn es jetzt ein Aston Martin ist oder so, da könnte man dann zumindest mal vor Gericht argumentieren, dass es nicht unverzichtbar ist, ja, oder besonders bedeutsam könnte auch ein anderes Auto sein. Aber was natürlich schon ist, ja, wenn ich jetzt irgendein Geschäftsmodell, Autovermietung oder du hast ein Taxiunternehmen angesprochen, dann kann es schon sein, da sieht man, wie individuell sowas auch sein kann. Aber ja, also Betriebsaufspaltung sehe ich jetzt im Regelfall nicht als Problem bei so einem Luxus-Pkw.
Was man vielleicht hätte, wäre die umsatzsteuerliche Organschaft, wenn man jetzt eben selbst der Pkw-Vermieter ist und man vermietet das mit Umsatzsteuer an seine GmbH, dann spricht ja eigentlich auch alles dafür, dass ja das Ganze für die Umsatzsteuer zusammengeworfen wird. Und dann muss man eben als Einzelunternehmer oder als Vermieter des PKWs dann auch für die ganze Umsatzsteuer der GmbH gerade stehen, was natürlich ein Nachteil ist, weil das letztendlich gegen den Insolvenzschutz spricht, den man ja vielleicht sonst mit einer GmbH erreichen will. Ne? Wenn die GmbH pleite geht und das Finanzamt noch kommt, irgendwas hinzuschätzt, vielleicht an Umsatzsteuer, dann kann man nicht sagen, ja, die bezahle ich nicht, ich hafte ja nur beschränkt, sondern wegen dieser Organschaft, die dann entstehen könnte, haftet man eben bei der Umsatzsteuer auch für die Umsatzsteuern der GmbH. Und das ist auch, könnte auch blöd sein, ja. Ja, aber vielen Dank, Anna, für deine Frage. Du hast vielleicht noch gesagt, Gegenstand des täglichen Bedarfs, ne? Das ist ja auch der Punkt, wo kann man das Luxusfahrzeug dann steuerfrei verkaufen, also eigentlich jederzeit, weil man eben sagt, na gut, das ist ja privat ein Gegenstand des täglichen Bedarfs, den kann man immer steuerfrei verkaufen. Da hat die Rechtsprechung schon gesagt, dass das geht für Autos üblicherweise. Und jetzt kürzlich gab es noch das Urteil, das hatten wir auch in der letzten Folge, da ging es um ein Wohnmobil, was auch vermietet wurde. Und ein Wohnmobil ist ja auch relativ teuer und jetzt anders als so ein Dacia Spring oder so für 8.000 Euro, sondern das hat schon einen gewissen Wert. Und selbst wenn das vermietet wird, hat hier der BfH gesagt, ist das tendenziell ein Gegenstand des täglichen Bedarfs. Also da spricht schon vieles dafür, selbst wenn das so ein Aston Martin wäre, dass das, dass der dann jederzeit steuerfrei verkauft werden kann. Das ist natürlich dann super für die Gestaltung. Ja, du kannst das Ding vermieten, kannst Abschreibungen dagegen rechnen und kannst trotzdem jederzeit steuerfrei so ein wertstabiles Auto weiterverkaufen. Also müssen wir doch nochmal drüber nachdenken, bei der nächsten Wertanlage an so ein Luxusauto zu denken.
Sehr gut. Perfekt, Christian. Dann hört man sich nächste Woche wieder.
Genau, und vielen Dank auch für die anderen Fragen. Wir nehmen die nächsten Wochen mit auf. Sehr spannende Themen dabei. Wir kommen darauf zurück.
Perfekt.
Und für weitere Fragen immer gerne.
podcast@steuerversum.de. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.